Auf ein Teilchen mit, der Podcast des 102. Deutschen Katholikentags in Stuttgart. Bei Auf ein Teilchen mit sprechen wir mit Menschen, die sich und andere schon jetzt mit viel Lust und Einsatz auf den Katholikentag in Stuttgart vorbereiten. Wir blicken hinter die Kulissen, fragen nach dem Warum und vor allem nach dem Wie. Wir sind heute zu Gast bei Mara Liebal. Sie ist Öffentlichkeitsreferentin bei erlassjahr.de und wir sprechen gemeinsam darüber, was jetzt eigentlich der Schuldenerlass zu tun hat mit dem Klimawandel und der Bewahrung der Schöpfung. Hört mit und seid dabei. So, herzlich willkommen zum Podcast Auf ein Teilchen mit des 102. Deutschen Katholikentags in Stuttgart. Heute freue ich mich sehr, mit Mara Liebal sprechen zu dürfen von erlassjahr.de. Frau Liebal, wo sind wir eigentlich gerade?
Ja, wir sind hier im katholischen Jugendhaus. Da waren Sie ja schon in der ersten Folge dieses Podcasts. Und wir haben hier in diesem katholischen Jugendhaus unser Büro.
Und in welcher Stadt sind wir überhaupt?
Ah, das ist auch wichtig. Wir sind in Düsseldorf.
Genau, ganz zentral in Düsseldorf und in einem Gebäude, ganz helle, große Fenster. Ihr Büro selber ist aber gar nicht über den großen Fenstern, ne?
Wir haben ein bisschen kleinere Fenster. Man könnte sagen, unser Büro ist im Keller. Man könnte das aber auch euphemistisch als Gartenebene bezeichnen.
Sehr gut, ganz genau. Es ist eine Frage der Perspektive, ja. Auf jeden Fall. erlassjahr.de. Das ist gut, dass Sie das so nennen, finde ich, um das besser suchen zu können bei Suchmaschinen. Denn wenn man nur erlassjahr eingibt, dann kommt man eigentlich auf die Tora. Was hat es damit zu tun?
Ja, da ist man gar nicht so falsch, denn die Idee des Erlassjahres, wie wir das definieren, stammt aus dem Alten Testament. Alle 7x7 Jahre, also alle 49 plus 1, also 50 Jahre, sollten die Schulden erlassen werden. Und nicht nur die Schulden, sondern auch das Land, was damals in dieser agrarischen Gesellschaft ungefähr die Bedeutung hatte wie heute das Finanzkapital, das sollte wieder an die ursprünglichen BesitzerInnen zurückfallen. Das heißt, sollte vermieden werden, dass es eine langfristige Polarisierung gab, dass die einen alles haben und manche gar nichts mehr.
Okay, ich sehe, und das führt mich nochmal zu dem Titel des Podcasts, der heißt ja Auf ein Teilchen mit. Sie haben gerade alle Teilchen, die Sie mitgebracht haben, ich habe keins.
Ich bin sehr bereit, die mit Ihnen zu teilen.
Sehr gut. Was sind das denn für Teilchen?
Das sind Hefeteilchen, also so Hefebrötchen. Die sind selbst gebacken übrigens.
Sehr schön.
Ja, und ich habe mir gedacht, die sehen ein bisschen aus wie kleine Schuldenberge, denn Verschuldung, wenn man da nichts mit macht, ist ja ähnlich wie Hefe, die geht dann auch auf, wird immer mehr, so durch die Zinsen. Aber man kann sie nicht so leicht besiegen, indem man sie einfach aufisst.
Sehr gut, ich mache das trotzdem jetzt.
Ja, bitte.
Vielen Dank. Und ich habe gehört, die Hefeteilchen haben noch eine andere kleine Geschichte, Entstehungsgeschichte sozusagen, der Sie an die Rezeptidee gegangen sind.
Ja, genau. Also wir haben Hefe bestellt bei einem Online-Lieferdienst und statt einem kleinen Päckchen, schwingt gut, ja?
Schwingt gut.
Freut mich. statt einem kleinen Päckchen haben wir ein Paket bekommen mit 24 kleinen Päckchen. Das heißt, wir hatten super viel frische Hefe, die ja auch nach ein paar Wochen schlecht wird. Und hatten dann eben die Möglichkeit, ganz viel zu teilen und konnten dann mit der Familie, Freunden und unseren Nachbarn die Hefe teilen.
Ein schönes Bild. Sie arbeiten sowieso bei Ihrer Arbeit viel mit Bildern, oder? Also mit, ich sag mal so, dass Sie wirklich was zum Anfassen haben und um diese Schulden, die ja sonst, also mir geht es zumindest so, ja auch sehr abstrakt sind. Hm. Also ich kenne das vielleicht vom Kontoauszug oder so, das sind alles irgendwelche Nullen oder Zahlen oder so und haben oder soll macht nur ein Zeichen davor aus. Ist das auch ein Grund, warum Sie sehr mit Zeichen arbeiten und was für Zeichen sind das? Womit werden Sie zum Beispiel sichtbar sein beim Katholikentag in Stuttgart?
Ja, also genau, die Darstellung von Schulden, die ist immer ein gewisses Problem, denn Schulden sind ja eigentlich die Abwesenheit von was. Also Schulden darzustellen, ist ja einfach Geld, was fehlt. Und das bildlich zu visualisieren, ist gar nicht so leicht. Wir behelfen uns dann mit Bildern wie zum Beispiel einem Schuldenberg. Denn der Schuldenberg, den kann man ziemlich gut zeigen. Da haben wir auch beim Katholikentag vor, einen kleinen Berg aufzubauen. Ähnlich dem Berg, den wir in der Woche davor schon beim Treffen der Finanzminister der G7-Staaten in Bonn aufbauen werden. Der wird 5 Meter hoch werden. Beim Katholikentag sind die Zelte ja ein bisschen kleiner. Da werden wir den nur so auf eine Höhe von 1,5 Meter, denke ich, aufbauen können. Und der Schuldenberg, der zeigt ja dann, wie diese Schuldenlast, also wie dieses Gewicht dieser Schulden dafür sorgt, dass bestimmte Dinge unmöglich werden. Und in unserem Schuldenberg sind das eben die international vereinbarten Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die werden von den Schulden erdrückt.
Das heißt, dass Staaten so wenig finanziellen Spielraum haben, dass sie also andere wichtige Dinge nicht mehr machen können.
Ja, ganz genau. Also wenn ein Staat hohe Schulden hat, dann fließt ja jährlich ein großer Teil der Staatseinnahmen und des Staatshaushaltes in die Bezahlung dieser Schulden. Und das Geld fehlt natürlich an anderer Stelle. Und das sorgt dafür, dass Staaten dann ihre öffentlichen Ausgaben kürzen müssen. Und das Problem ist, dass das ganz häufig dann zu Lasten der ohnehin schon ärmeren Menschen in der Bevölkerung ist. Also oft marginalisierten Gruppen, vor allem eben auch Frauen und Kindern, die unter diesen Kürzungen dann besonders leiden.
Und genau, Menschen leiden darunter indirekt, ganz praktisch natürlich. Nachhaltigkeit bedeutet in dem Zusammenhang aber auch Umwelt oder?
Alles, also soziale, Umwelt, ökologische Nachhaltigkeit, das ist alles Teil dieser nachhaltigen Entwicklungsziele. Das sind die sogenannten Sustainable Development Goals, auch SDGs genannt in der Abkürzung. Auf die hat sich die internationale Staatengemeinschaft geeinigt und beschlossen, dass diese Ziele, das sind insgesamt 17 Ziele, die sollen bis 2030 erreicht werden.
Und 2030 endet dann Ihre Aufgabe insgesamt oder wie sehen Sie sich da?
Wenn wir die Ziele erreicht haben, dann und es ja, vernünftige Verfahren gibt, mit denen wir Staaten mit Überschuldung umgehen können, dann sind wir happy, hier alles in Kisten zu packen und zu sagen, wir haben es geschafft. Dann klopfen wir uns auf die Schulter, machen eine Party und sind froh. Leider sieht es aber total schlecht aus. Also ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, 2030 die Entwicklungsziele so umzusetzen, wie das ambitioniert festgelegt wurde.
Und ich sag mal, der Erlass, das ist ja, klingt für mich so wie, das ist eine Möglichkeit, um bei diesem großen Themenfeld Nachhaltigkeit anzusetzen. Sie sehen sich da wahrscheinlich dann bei einem Orchester mit anderen.
Genau, also wir schauen auf die Finanzierungsseite dieser Ziele. Es gibt die einen, die ausgestalten, wie diese Ziele aussehen wollen. Also was wollen wir überhaupt erreichen? Das sind dann konkrete Ziele wie, wir wollen den Hunger beseitigen, wir wollen die Armut halbieren, wir wollen dafür sorgen, dass es eine Gleichstellung der Geschlechter gibt, wir wollen gute Bildung für alle ermöglichen. Das ist der eine Teil und der andere Teil, an dem wir arbeiten, das ist der Teil zu gucken, wie können wir das denn finanzieren. Und da gibt es verschiedene Ansätze, faire Handelsregeln, eine gerechte Besteuerung und eben das, wo wir ansetzen, der Umgang mit Staatsverschuldung.
Mhm. Und wie ist jetzt so die Resonanz aktuell? Ich habe das Gefühl, dass durch Corona und durch den Ukraine-Krieg, also Angriffskrieg gegen die Ukraine, viele wichtige Themen so aus dem Blick geraten. Ist das einfach eine weitere Baustelle? Oder wie können Sie damit umgehen?
Also das ist tatsächlich so. Also sowohl die Klimakrise als auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und natürlich jetzt ganz akut der russische Krieg gegen die Ukraine. Das sind auf jeden Fall Krisen, die im Moment sehr viel Aufmerksamkeit ziehen, also auch zu Recht. Aber die stehen natürlich nicht zusammenhangslos von der Schuldenkrise, sondern all diese Krisen verschärfen die Schuldenkrise tatsächlich noch. Das heißt, auch wenn wir da nicht hingucken, diese Schuldenkrise, die geht nicht weg. Wir brauchen Maßnahmen, wie wir mit dieser hohen Verschuldung, die durch all diese anderen Krisen weiter ansteigt, wie wir damit umgehen können.
Ich habe mich jetzt, es kam mir gerade mithören eigentlich als Gedanke. Ist das eine Ebene, wo jeder mitmachen kann, der ihren Stand zum Beispiel besucht beim Katholikentag? Oder ist das nur etwas auf staatlicher Ebene oder so? Oder gibt es die Möglichkeit, dass jeder Mensch sagt, so, wenn ich das und das mache, dann unterstütze ich das Erlass ja im Prinzip?
Also es ist nicht so was, ich kann jetzt keinen Konsumtipp geben und zu sagen, wenn ihr alle faire Dinge kauft, dann wird das alles gut. Mhm. Aber trotzdem ist es was, wir sind ja nicht nur KonsumentInnen, wir sind ja auch BürgerInnen. Das heißt, wir sind auch oder haben eine Verantwortung dafür, wie unsere Politik entscheidet. Das heißt, jeder Einzelne von uns hat eine Macht, nämlich eine politische Stimme. Das heißt, wir können von unserer Bundesregierung fordern, dass die sich dafür einsetzt. Und gerade aktuell steht ein Staateninsolvenzverfahren, also ein Verfahren, wie Staaten fair und effizient über ihre Schulden verhandeln können, das steht tatsächlich zurzeit auch im Koalitionsvertrag. Das heißt, es ist tatsächlich an jeder Einzelne von uns, gerade das einzufordern.
Ich kenne die Wendung ohne Ansicht der Person. Gibt es auch eine Wendung wie ohne Ansicht des Landes? Also wenn man jetzt von außen auf einen Staat drauf guckt und denkt, pff, hat selber Schuld, hat der halt schlecht gemacht oder so, gibt es das auch beim Erlass ja oder gilt das für alle? Dass man im Prinzip einen Erlass braucht für alle, weil es eine Weltwirtschaft gibt, alles miteinander vernetzt ist. Und sobald Staaten ausscheren müssen aus einem Nachhaltigkeitsvorhaben, weil sie kein Geld mehr haben, dann gilt für diese Erlassforderung für die eigentlich auch.
Also wir fordern nicht ganz pauschal, dass alle Staaten erstmal alle Schulden erlassen bekommen. Das wäre sicherlich nicht die schlechteste Sache, die passieren könnte, aber wir wollen, dass es ein Verfahren gibt, was fair und transparent für alle funktioniert. Das heißt, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass unsere Forderung nicht ist, ja hier dieses Land jetzt mal sofort alle Schulden streichen, sondern dass geschaut wird in einem offenen Verfahren, wo auch die Zivilgesellschaft in dem jeweiligen Land beteiligt ist, dass man da schaut, wie viel Schulden müssten denn eigentlich erlassen werden, damit dieses Land überhaupt wieder für die Grundrechte seiner Bevölkerung sorgen kann. Mhm. Und in dieses Verfahren, da müssten Gläubiger und Schuldner, aber eben auch unabhängige Instanzen einbezogen werden. Aktuell werden diese Gutachten meistens vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank erstellt. Und die sind ja nicht nur von den reichen Ländern dominiert, sondern auch selbst Gläubiger. Das heißt, wie können Institutionen, die selbst einen großen Teil an Forderungen gegen diese Länder halten, wie können die als unabhängige Gutachter auftreten? Mhm. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir Verfahren finden, wo alle Seiten angehört werden, wo eine Zivilgesellschaft einbezogen wird, wo ein gewisses Existenzminimum auch berücksichtigt wird, auch ähnlich wie bei einer Privatinsolvenz. Da wird ja auch der Schuldner nicht komplett gepfändet, bis er dann in einem Pappkarton leben muss, sondern da wird auch geschaut, wie viel braucht dieser Mensch, um in Würde weiterleben zu können. Und das müssen wir auch bei Ländern gucken. Und alles, was darüber hinausgeht, das können die Staaten auch zurückzahlen. Aber da muss man eben schauen, dass dann nicht auch ein Gläubiger kommt und sich das alles in die Tasche streicht, sondern dass diese Lasten dann fair auch auf alle Gläubiger verteilt werden und alle gleich viel verzichten.
Und Stichwort internationale Kooperation.
Es gibt ziemlich viele ähnliche Initiativen weltweit. Wir sagen immer so, ja, so etwas über 50, so ganz genau weiß man das immer nicht, weil es auch immer neue gibt, die da entstehen. Tatsächlich in der ganzen Welt. Es gibt dann jeweils pro Kontinent nochmal so übergeordnete kontinentale Netzwerke und wir sind zum Beispiel Teil von Eurodac, dem europäischen Dachnetzwerk für Schulden und Entwicklung.
Gibt es so ein Art Sorgenkind in der Welt oder so Länder, die immer wieder da in die Diskussion kommen oder die besonders unterstützt werden müssten mit einem Schuldenerlass?
Also ich glaube, der Begriff Sorgenkind ist da so ein bisschen problematisch, weil das suggeriert, dass es bestimmte Staaten gibt, die immer Schuldenprobleme haben. Mhm. Und wir sehen gerade jetzt, dass fast jedes Land in eine Schuldenkrise geraten kann. Also tendenziell gibt es erstmal keinen Grund, warum ein Land nicht in eine Schuldenkrise geraten kann. Das heißt, wir sehen auch auf unserer Agenda, Länder, mit denen wir uns da beschäftigen, immer wieder andere Staaten, die plötzlich in Schuldenkrisen geraten und wo man schauen muss, wie gehen die mit ihrer Verschuldungssituation um. Und da gibt es ganz unterschiedliche Fälle, also zum Beispiel Staaten in der Karibik, kleine Inselstaaten, die haben teilweise ein hohes Einkommen, also nach dieser Klassifikation der Weltbank, und sind trotzdem am Rande einer Schuldenkrise, weil sie eben so kleine und vulnerable Staaten sind. Das heißt, wenn da ein Hurricane kommt, dann verändert das plötzlich deren gesamte Wirtschaftssituation und eine Schuldenlast, die vorher tragbar war, ist es plötzlich nicht mehr.
Und da müssen sie auch rumreißen oder geht das alles inzwischen digital? Und das führt mich auch noch zu einer anderen Frage. Ich hatte ja vorhin genannt Corona als ein Thema, das vielleicht wegführt von Ihrem Thema. Ist vielleicht andersrum auch so, dass so ein größeres Weltverständnis entstanden ist, dadurch, dass wir jetzt eine Pandemie haben, die alle angeht und dass vielleicht auch verstanden wird, dass es gibt keine einzelnen wirtschaftlichen Probleme, sondern die sind Probleme, die alle angehen, weil es alles miteinander vernetzt ist. So wie der Virus alle vernetzt.
Also zum Reisen, ich bin vor allem in Deutschland unterwegs gewesen vor der Pandemie, weil ich eben Öffentlichkeitsarbeit und auch Bildungsarbeit mache. Das heißt, ich war in wirklich allen Ecken Deutschlands schon. Und in die Länder, wo wir mit anderen Entschuldungsinitiativen dann zusammenarbeiten, also eben auch in Länder, die kritisch verschuldet sind, das macht vor allem meine Kollegin, die ist da die Fachperson, die fährt zu Tagungen und Veranstaltungen und spricht da mit Leuten auf regierungs- und zivilgesellschaftlicher Ebene. Das hat sich jetzt durch Corona tatsächlich sehr verändert. Also viele Veranstaltungen, die vorher präsent waren, finden jetzt digital statt, was auf jeden Fall vor dem Hintergrund der Klimakrise mehr als zu begrüßen ist. Also wirklich auch viele Formate, die man wirklich vorher auch schon hätte online machen können, wurden durch Corona zwangsweise jetzt geändert. Und da glaube ich, dass sich auch einiges beibehalten wird von den Strukturen. Da bin ich ziemlich überzeugt. Und ich glaube schon, dass man allgemein durch die Pandemie gemerkt hat, dass alles sehr stark miteinander vernetzt ist und dass man vielleicht, das hoffe ich zumindest, ein Gespür dafür bekommen hat, dass Dinge, die in der Zukunft drohen, wie die Klimakrise oder möglicherweise wirtschaftliche Auswirkungen von Schuldenkrisen im globalen Süden, die auch bei uns spürbar sind, dass diese Befürchtungen auch eintreffen können. Denn bei Corona haben auch am Anfang alle, also ich auch, gedacht, das wird schon nicht passieren. So wird es nicht. Und dann wurde es so. Und ich glaube, dass das schon für viele gezeigt hat, dass Krisen passieren und unsere Wirtschaft und unser Weltsystem nicht so stabil ist, wie wir das vielleicht immer naiverweise gehofft haben.
Genau. Und Erlass ja, also ich sag mal, ein Erlass, etwas zu erlassen. Das klingt ja eigentlich einfach, oder? Also wo sind da die größten Herausforderungen? Warum ist das trotzdem schwierig? Also warum muss es Ihren Verein eigentlich geben?
Ja, klingt eigentlich einfach. Problematisch ist, dass eben die Gläubiger nicht eine Einheit sind. Also es gibt nicht den einen Zusammenschluss aller Gläubiger weltweit, die jetzt mit einer Stimme entscheiden, wir erlassen die Schulden. Es gab in der Vergangenheit, 1999, gab es die sogenannte HIPIC-Initiative, also die Heavily Indebted Poor Countries Initiative, also die Initiative für hochverschuldete arme Länder. Und da haben sich die G7-Staaten geeinigt, Schulden zu erlassen für eine festgelegte Anzahl hochverschuldeter Länder. Jetzt sind allerdings Staaten generell nur eine Kategorie von Gläubigern. Also es gibt die multilateralen Organisationen wie den IWF, die Gläubiger sind, und es gibt natürlich auch private Gläubiger, also Banken und Fonds. Und die Banken und Fonds, das ist ein ganz großer Teil, also 60% ungefähr der Forderungen an Niedrig- und Mitteleinkommensländer werden von privaten Gläubigern gehalten. Und da gibt es nicht wie bei Staaten, und sogar da ist es ja nicht ausreichend, die Möglichkeit, sich zu koordinieren und mit einer Stimme zu sprechen. Da herrscht auch eine große Intransparenz. Da weiß man teilweise gar nicht, wer jetzt genau wo welche Forderung hält. Und die die öffentlichen Gläubiger, also zum Beispiel die G7-Staaten, die sagen dann oft, naja, wir halten ja selber gar nicht so viele Forderungen an die Länder im globalen Süden. Was können wir schon tun? Da muss man doch nach China gucken und China beteiligt sich ja nicht. Also da können wir ja eigentlich gar nichts machen. Und an der Stelle sagen wir halt, naja, diese privaten Gläubiger, die sind halt zum sehr, sehr großen Teil ansässig in Europa oder den USA. Und natürlich können die G7-Staaten da zum Beispiel mit nationalen Gesetzen Einfluss nehmen. Das heißt, da muss man halt natürlich auch gucken, was können die Gläubiger wirklich tun. Aber das ist eben sehr schwierig, weil die alle ihre eigenen Interessen haben und immer darauf hoffen, wenn jemand anders Schulden erlässt, bekomme ich ja mein Geld wieder.
Wenn jetzt jemand mehr erfahren möchte darüber, wo trifft er Sie denn beim Katholikentag in Stuttgart?
Ja, wir sind im Schlossgarten. Wir sind an Stand 7 OS55. Das habe ich extra nochmal aufgeschrieben. Da freuen wir uns total, wenn Leute vorbeikommen und mit uns ins Gespräch kommen und uns helfen, den Schuldenberg, den wir da aufgebaut haben, abzutragen.
Und der Schuldenberg, wie kann man den abtragen bei Ihnen?
Also der Schuldenberg besteht aus kleinen Schuldensäckchen. Und in den Schuldensäckchen versteckt ist jeweils eins dieser SDGs, also dieser nachhaltigen Entwicklungsziele. Und jeder und jede, die bei uns an den Stand kommt, kann so ein Säckchen leeren, eins der SDGs befreien, es an eine Pinnwand hängen, dass dann ein buntes Bild aller SDGs entsteht und dann auch eine große Postkarte an den Bundeskanzler unterschreiben, wo wir unsere Forderungen an die G7, also Deutschland ist ja, hat die Präsidentschaft der G7 in diesem Jahr inne und damit nochmal eine besondere Verantwortung, und wo wir diese Forderung eben an Olaf Scholz drauf nochmal bestärken und kann das unterstützen. Und wir werden diese Postkarte dann hoffentlich an den Bundeskanzler oder zumindest ans Bundeskanzleramt in Berlin übergeben.
Toll. Eine Frage noch. An welchem Punkt im Leben überlegt man sich, ich will zum erlassjahr.de? Hat das eine Geschichte, dass Sie irgendwie in einer Jugendgruppe schon waren oder irgendwo anders sich vorher engagiert haben und dann landet man da? Oder?
Also das war jetzt nicht immer mein Karriereziel, dass ich zu erlassjahr.de ganz konkret will, aber ich habe schon so in der Schulzeit war ich im Weltladen aktiv und politisch aktiv und habe immer gedacht, dass ich total gerne irgendwie in diese eine Welt Zusammenarbeit, dass ich da irgendwas in dem Bereich gerne machen möchte. Und habe dann in Marburg im Master International Development Studies studiert, mit einem Schwerpunkt eben auf Entwicklungsökonomie und fand das immer total spannend. Und habe dann aber eigentlich erst, als ich die Stellenausschreibung von Elastia.de gesehen habe, gewusst, dass das eigentlich der Job ist, den ich wollte. Also ich hätte mir den vorher nicht so konkret vorstellen können, aber als ich die Ausschreibung gesehen habe, dachte ich, ja, das ist es, was ich machen will, ja.
Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Mara Liebal, spätestens in Stuttgart sehen wir uns.
Genau, in Stuttgart sehen wir uns.